So, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Kann man mich gut hören? Geht es bis hinten? Ja, denke schon, genau. Bitte? Noch ein bisschen näher, ja. Ich mache jeden Spaß mit hier. Genau. Ich möchte gerne einen Übergang schaffen, so gut ich es kann, von dem Open Doors zu meiner Predigt. Weil jetzt einfach mit der Predigt so reinzuknallen, das wäre, glaube ich, ein bisschen krass. Ich möchte euch was gern vorlesen als Übergang. Gilt noch nicht als Predigtzeit. Genau. Ist die Einleitung, ne? Psalm 114. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volk, das unverständlich redete. Da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsbereich. Das Meer sah es und floh, der Jordan wand sich zurück, die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie Lämmer. Und so weiter, geht dann so weiter. Als Israel aus Ägypten zog. Ägypten ist ein Bild für das Land, in dem die Sünde herrscht, in dem wir Sklaven der Sünde sind. Und Jesus hat uns herausgeführt aus diesem Land der Sklaverei, über das die Sünde über uns herrscht. Er hat uns da herausgeführt. Und als er uns da herausgeführt hat, durch seinen Tod, durch das Kreuz, durch die Tür, die er geöffnet hat, da ist was geschehen. Bei diesem Herausführen hat Gott eine Entscheidung getroffen. Und er sagte, Juda ist mein Heiligtum. Israel mein Herrschaftsbereich. Juda ist mein Heiligtum. Und überlegt mal, wie es dann später kam. Juda war das Volk, was näher bei Gott war. Israel war das Volk, ja, es war eben Herrschaftsbereich, aber nicht diese Nähe. Und jetzt kommt's. Du und ich, stammen wir aus Israel oder stammen wir aus Juda? Wir werden gerechnet zu Juda, weil Jesus aus Juda kommt. Und Jesus ist gestorben und es heißt im Jesaja 53, wenn er gestorben ist, wird er Nachfahren sehen. Wir sind aus Jesus. Jesus ist aus Juda. Und jetzt kommt's, du und ich, wir sind das Heiligtum Gottes hier auf Erden. Und was geschieht, wenn Gott sich ein Volk ersieht, wenn er sagt, dass dieser Mensch ist mein Heiligtum, dieses Volk ist mein Heiligtum. Was geschieht dann? Die geistlichen Mächte werden erschüttert. Hier heißt es, das Meer sah es, floh, der Jordan wandte sich, die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie Lämmer. Berge und Hügel sind nichts anderes als geistliche Mächte. Und in dem Augenblick, als Gott sich ein Volk erwählt hat und hat gesagt, dieses Volk, diese Christen aus Meßkirch, das ist mein Heiligtum. Als er das getan hat, wurden die gesamte geistliche Welt erschüttert, durcheinandergebracht, geschüttelt. Es gab ein Erdbeben und alles, was oben ist, kam nach unten und was unten ist, kam nach oben. Warum? Weil Gott auf diese Erde kam und sagte, und ich bin der Herr der Herren. Und ich bin der Gott der Götter und ich bin der König der Könige. Das war er vorher schon. Aber jetzt hat er ein Volk sich ersehen und hat gesagt, und ich, der König der Könige, ersehe mir dieses Volk. Und dieses Volk ist mein Heiligtum, mein Augapfel. Und wer dieses Volk anrührt, der kriegt es mit mir zu tun. Ich erschüttere die gesamten geistlichen Welten, die gesamten, das, was bisher vorher lief, ist jetzt umgedreht. Denn Gott ist der König der Könige und er hat sich ein Volk ersehen, das sind wir Christen. Und aus diesem Grunde, glaube ich, das ist der Grund, warum die anderen Götzen so bestrebt darum sind, dieses Heiligtum zu zerstören. Schon immer war der Feind bemüht darum, das Heiligtum Gottes auf Erden zu zerstören. Es war immer schon sein Ziel, sein Plan, seine Botschaft. Und jetzt sind wir sein Heiligtum. Okay, das war die Einleitung zur Predigt. Denn ich möchte heute einen Schritt weitergehen. Wir sind sein Heiligtum und jetzt möchte ich gern einen Schritt weiter gehen. Und zwar möchte ich darauf hinführen oder dahin führen, dass wir das gute Land in Besitz nehmen. Es ist nicht so krass daneben, sondern es geht jetzt darum, wir sind sein Heiligtum, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Die, die ihn lieben, sind sein auserwähltes Volk. Und dieses auserwählte Volk, diese wurde jetzt ein Land gegeben. Denn ihr wisst ja, mit dem Auszug aus Ägypten hat es ja erst gestartet. Das war der Startpunkt. Und jetzt kam die Situation, dass sie vor dem guten Land standen und dieses gute Land einnehmen mussten. Und über diese Situation, also diesen Aspekt, den würde ich gerne mit euch heute anschauen, dieses gute Land einzunehmen. Und wenn wir jetzt vom guten Land reden, ja, wir reden vom Land Kanaan, und ich verrate euch was, ich habe diese Predigt angefangen vorzubereiten vor dem 9. November. Wann begann der Krieg in Israel? Entschuldigung, 7. Oktober. Ich habe diese Predigt angefangen vor dem 7. Oktober. Die hat nichts mit der augenblicklichen politischen Situation zu tun. Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich sie zur Seite lege und einfach eine Zeit lang warte, bis das da unten alles geklärt ist. Aber das schien mir einfach nicht richtig zu sein. Sondern ich rede nicht über Politik heute. Ich rede nur über geistliche Wahrheiten. Es hat nichts mit dem zu tun, was da unten gerade läuft. Ich möchte euch nämlich auf was hinweisen. Und zwar, ich habe hier mal zwei Bibelstellen zusammengestellt, die beide quasi von einer Landverteilung sprechen. Da wird ein Land verteilt und weitergegeben. Und diese beiden Bibelstellen, sie stammen beide aus dem Neuen Testament, bezieht sich eine Stelle auf eine Situation im Alten Testament und eine Stelle bezieht sich auf die Situation im Neuen Testament. Schaut mal hin, Apostelgeschichte 13, 19. Da ist die Rede davon, nachdem er sieben Nationen im Land Kanaan gestürzt hatte, verteilte er deren Land durch das Los. Das ist so das Volk Israel. Das Volk Israel, dem wurde das Land Kanaan durch Los zugeteilt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, man hat erst das Land ausgekundschaftet und hat sich mal angeguckt, was ist das eigentlich für ein Land. Und dann hat man gesagt, so, und wer gehört zum Volk Israel? Nicht, wer ist dazugekommen und schaut da interessiert zu. Nein, wer gehört zum Volk Israel? Und alle diejenigen, die zum Volk Israel dazugehörten, die bekamen ein Losteil, so wie ihr jetzt. Ihr bekommt quasi ein Losteil, ein Los. Und wer so ein Los hat, der hat das Recht, so war das damals, das Recht auf ein Stück vom Land Kanaan. So war das damals gemacht. Also man hat quasi einen Beutel genommen, man hat das mit Steinen, man weiß nicht genau, wie man es gemacht hat, wahrscheinlich mit Steinen gemacht, dass man gesagt hat, so gut, wir tun mal ganz viele Steine da rein. Für jeder, der ein Steinbesitzer ist, ne, jetzt habt ihr ein Losteil. Und wenn wir jetzt anfangen würden und würden sagen, so, wir verteilen mal hier so den Goi so und sagen so, also zuerst wählen wir, wer Inzighofen bekommt und dann wählen wir noch, wer Engelswies bekommt und dann wer Filzingen bekommt und jeder, der ein Losteil hatte, durfte es da reinschmeißen und man zog das los und dann war klar, okay, ich bekomme dieses Teil des Landes oder jenes Teil des Landes. So war das damals, also das Losteil war sozusagen die Berechtigung, ein Stück des Landes, des guten Landes, des Landes, wo Milch und Honig fließt, in Anspruch zu nehmen, zu besitzen. Und das war so im Alten Testament, das war zur Zeit Israels im Alten Testament. Und jetzt schaut mal, was im Jakobus steht, da heißt es, so ist es auch im, da heißt es, hört meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen in dieser Welt zu Reichen im Glauben und Losteilinhabern des Königreichs erwählt, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Und hier im Neuen Testament geschieht wieder das genau Gleiche. Wieder geht es um Losteile und wieder geht es um ein Land. In dem Fall ist es das Königreich Gottes. Und dieses Los, diesen Anteil, diesen Besitz eines des Königreichs Gottes bekommen nur die Menschen, jetzt wird es interessant, bekommen nur die Menschen, die ihn lieben. Es ist unabhängig von Konfession, es ist unabhängig von Lehrmeinung, es ist unabhängig von Überlieferung, es geht nur darum, ihn zu lieben. Und dieses ihn lieben, das führt zu einem Los, wie ihr es jetzt in der Hand habt. Alle, die jetzt ein Los in der Hand haben oder in Besitz haben, die haben ein Anrecht. Das ist das Zeichen des Anrechts, das euch ein Stück vom Königreich Gottes zusteht. Und so wie damals das Volk Israel dieses Land einnehmen musste, so müssen auch wir es einnehmen. Jesus hat ein Königreich Gottes, das Königreich Gottes als Erbe, als Losteil uns gegeben. Und wisst ihr, dafür ist er gestorben. Dafür ist er gestorben, dass wir Besitzer eines Losteils, eines loses Teils werden für das Königreich Gottes. Was bedeutet das? Wenn wir Besitzer eines Losteils sind, wenn wir Besitzer des Königreich Gottes sind, dann haben wir königliche Autorität. Das Wort Losteils des Königreiches, das hier steht. Königreich bedeutet, ein Stück Land zu besitzen. Königreich bedeutet aber auch, königliche Autorität zu besitzen. Also Autorität über Lebenssituationen, Autorität über geistliche Mächte. Das ist unser Erbe, dass wir das haben. Wir haben Zugang zum König jederzeit. Wir haben eine Berechtigung, jederzeit bei der höchsten Autorität dieser Welt zu erscheinen. Wir haben eine Garantie, wahnsinnig, eine Garantie auf ein Leben im Segen, der sich körperlich, seelisch und geistlich bemerkbar macht. Wir haben eine Zusage für einen Frieden, der über alle äußeren Erscheinungen hinausgeht. Wir haben eine Zusage, dass Liebe da ist. Liebe für uns, aber auch Liebe in uns für andere. Wenn Gott seine Liebe in unser Herz ausgegossen hat, ich muss hier was machen. Das ist so irritierend für mich. So, jetzt geht es mir besser. Vielen Dank. So. Wenn Gott seine Liebe für uns in unsere Herzen ausgegossen hat, dann seine Liebe, also nochmal, Gott ist Liebe. Und diese Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen. Das bedeutet doch, wir haben genug Liebe für die ganze Welt in unseren Herzen. Wir haben eine lebendige, innige Beziehung mit Gott, die durch gegenseitige ich ihn, er mich, Liebe geprägt ist. Das sind nur so ein paar Aspekte von diesem, wir haben Anteil am Königreich Gottes. Jetzt gibt es aber ein Riesenproblem. Und das Riesenproblem ist, so wie damals, so auch heute, dass das gute Land besetzt ist. Damals wie heute musste das gute Land im Glauben eingenommen werden. Ihr kennt die Geschichte, ne? Sie haben es einmal versucht, ohne Gott das Land einzunehmen. Furchtbares Desaster. Ne? Sie haben es versucht, mit Gott einzunehmen. Hurra, von Sieg zu Sieg sind sie gegangen. Und jetzt einfach mal so gucken, wie kam es eigentlich zu dieser Landeinnahme im Alten Testament? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass das Land besetzt war? Wieso war das Land nicht frei? So, hurra, ich spaziere einfach rein und sage, boah, mein Weingarten, boah, mein Gemüsegarten, boah, mein Haus. Warum war das nicht so? Warum war das Land besetzt? Und dafür, um das zu erkennen, müssen wir ganz weit zurückgehen bis zu der Zeit nach der Sintflut. Also so weit, das ist richtig ordentlich weit. Ne? Also hier, bis zur Sintflut, ne? Zurückspulen. Genau. Und da war Folgendes passiert, da hat der Noah den Sohn Hams verflucht und er ordnete an damals, dass Kanaan, also so hieß der Sohn von Ham, ne? Also Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet, und der Ham hatte einen Sohn, der hieß Kanaan, er hat noch mehrere Söhne, aber einer hieß eben Kanaan, und damals hat Noah gesagt, und Kanaan wird ein Sklave von Sem sein, den Semiten, das sind die Israel, und von Japhet. Ja, also Kanaan wird ein Sklave sein von Sem, allen Semiten, und von Japhet, alle Japhiten. Und wir sind, also hier in Europa, wir sind aus Japhet. Also wir sind Japhiten, im sehr weitesten Sinne sind wir aus Japhet. Und er hat damals gesagt, Kanaan soll ein Sklave sein, soll untergeordnet sein, unter die Semiten und unter Japhet die Japhiten. Und diese Nachfolger von Kanaan, dem Sohn Jahams, die siedelten sich dann in dem Land Kanaan an und deswegen hieß es auch Kanaan, ne? Weil die Kanaaniter dort lebten. Und wisst ihr, Gott liebt alle Menschen. Man kann das wirklich umfassend sagen. Gott liebt alle Menschen. Wenn ich aber liebe, dann achte ich auf. Ja, also wir lieben unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Aber wisst ihr, wir achten deswegen auf. Man kann jetzt sagen, boah, er bedroht. Nein, wir achten auf unsere Enkelkinder, wenn wir mit ihnen spazieren gehen, weil wir sie lieb haben. Und wenn sie zu nah ins Wasser gehen, dann melden wir uns und sagen, halt, stopp, jetzt aber zurück. Ne? Ob sie das immer gut finden oder nicht, ist uns eigentlich egal, weil wir wollen sie ja schützen. Ne? Und so achtet auch Gott auf alle Menschen und er achtet auch auf Kanaan oder auf die Nachfolger von Hams. Und er sah jetzt, dass diese Völker über die Maßen sündigten. 5. Mose steht, 9 Vers 4, wenn der Herr dein Gott sie vor dir hinausstößt, sprich nicht in deinem Herzen, wegen meiner Gerechtigkeit hat der Herr mich hierher gebracht, um dieses Land in Besitz zu nehmen, denn wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen wird der Herr sie vor dir vertreiben. Wenn Menschen sündigen, wenn Völker sündigen, dann ist das immer so, dann gibt es immer Leidtragende. Es gibt Unrecht, Missbrauch, Elend und die Unterdrückung der Schwachen nimmt immer und immer mehr zu. Und diese Unterdrückung der Schwachen, dieses Elend der Leidtragenden beendete Gott, nachdem er Generationen darauf gewartet hat, dass es eine positive Veränderung gab. Generationen über Generationen hat Gott gewartet, dass es in Kanaan eine Veränderung gab, aber es gab keine Veränderung. Die Sünde nahm zu und das Leid der Menschen nahm eben auch zu. Und jetzt lasst uns mal anschauen, welche Nationen denn in diesem verheißenen Land lebten, als die Israeliten davor standen. Wir haben ja schon gehört, es waren 7 Nationen. Und hier werden diese 7 Nationen aufgedröselt. Wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, in das du jetzt hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er dann viele Nationen vor dir hinaustreibt, die Hethiter und die Girgasiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Perisiter und die Heviter und die Jebusiter, 7 Nationen größer und stärker als du. Diese 7 Nationen, lebten in diesem Land, welches Gott dem Volk Israel verheißen hatte. Also das gute Land war besetzt. Und so wie damals das Land besetzt ist und eingenommen werden musste, so müssen auch wir heutzutage unser Land einnehmen. Wir müssen diese Feinde in unserem Leben besiegen, weil sie alle gegen die Wahrheiten Gottes sprechen, weil sie alle uns abhalten wollen, Gott ihm zu glauben, Gott zu vertrauen, unser Vertrauen in ihn zu legen, so wie es der Werner vorher beschrieben hat. Vertraue auf den Herrn in allen Dingen und vertraue nicht auf deinen Verstand, sondern vertraue auf ihn. Und diese Riesen, diese Völker in diesem Land halten uns davon ab, in dieser Vertrauensliebesbeziehung zu dem Herrn zu wachsen. Und ich möchte hier mal gern diese 7 Völker mit euch anschauen und versuchen, sie auszulegen. Manche sind einfach auslegbar, manche weiß ich einfach nicht, weiß ich nichts dazu zu sagen. Ja, schaut sie mal an. Ich habe mal herausgesucht, was denn diese 7 Völker, was ihre Namen bedeutet. Und wir sehen hier die Hethiter. Hethiter heißen Furcht, Schrecken, schrecklich, Riese oder Recke. Das sind die Hethiter. Die leben dummerweise in diesem guten Land und hindern uns, das gute Land einzunehmen. Und jetzt möchte ich das mal so ein bisschen übertragen auf uns heute. Hier geht es um die Riesen in unserem Leben, um die Riesen, die uns Angst machen. Was macht dir Angst? Angst, hast du Angst vor gesellschaftlicher Ächtung? Hast du Angst vor Armut? Angst, von der Familie verstoßen zu werden? Angst vor Krankheiten? Wenn das ist, dann hast du einen Riesen in deinem Leben, einen Recken. Ja? Oder geht es um Mächte, die uns beherrschen? Ja? So Bedürfnis nach Sicherheit. Ja? Es darf alles geschehen, aber es darf nicht meine Sicherheit darf nicht bedroht werden. Sexualität ist ein Riese, der herrschen kann. Bedürfnis nach Macht und Einfluss. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich das ausgearbeitet habe, habe ich mich erkannt an vielen Stellen, ja, wo ich dachte, okay, das ist bei dir noch ein Riese, da hast du noch, musst du noch aufstehen und kämpfen. Und wisst ihr, diese Ängste, diese Mächte sind reelle Riesen, die wir mit Gottes Hilfe besiegen können. Ich möchte euch nur mal erinnern an die 7 Sendschreiben. Die enden immer mit: Wer überwindet? Und was hier gefragt ist im Umgang mit diesen Völkern, ist überwinden. Wer überwindet? Und ich bin eigentlich so ganz freudig überzeugt davon, dass Gott uns Überwinderkraft gibt, dass Gott uns einen Auftrag gibt, diese Riesen in unserem Leben zu besiegen und Überwinder zu sein, um das gute Land einzunehmen. Das andere waren die Girgasiter. Girgasiter, ja, das ist schlammig, lehmig, die vom Schlamm oder Lehmland, die im Lehm boden. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, erst konnte ich mit dem gar nichts anfangen und dachte ich, naja, ist halt so, kann ja nicht alles blicken, ich blicke ganz vieles nicht, das ist deswegen nicht mehr so sehr demütigt, ich habe schon gelernt, dass ich ganz vieles nicht blicke. Ja. Und dann habe ich mal so geguckt, was gibt es denn mit Schlamm? Wo kommt denn in der Bibel Schlamm vor? Und dann ist mir plötzlich klar geworden, dass es total viele Bibelstellen gibt, wo von im Schlamm versinken die Rede ist. Psalm 40 beschreibt die Grube des Verderbens, die gefüllt ist mit Schlamm, aus der Gott uns herausholen muss und uns auf den Felsen stellen muss. Er hat mich herausgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm, und er hat meine Füße auf den Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Oder Psalm 69, Vers 3, das ist so eine ähnliche Situation, wo einem der feste Halt verloren geht, wo man keinen Halt mehr hat, wo man weggeschwemmt wird, wo man überflutet wird von der Situation, wo Bedrängung des Feindes da ist. Und das heißt nicht immer, dass man gesündigt hat. In diesem Schlammloch kann man einfach so reinkommen, ohne dass man gesündigt hat. Ne? Vielleicht kennt ihr Jeremia. Ne? Jeremia hat Wort Gottes erzählt. Und was war die Belohnung vom Volk Gottes? Was hat das Volk Gottes da mit ihm getan? Ne? Sie stopften ihn in einen Brunnen, in dem kein Wasser mehr drin war, in eine Zisterne. War kein Wasser mehr drin, aber was war noch drin? Schlamm war unten drin. Und da ist er in den Schlamm eingesunken. Und ich habe mir so gedacht, das kommt mir bekannt vor, das kenne ich. Ja? Und ich denke mir, die Gergesiter, die stehen für alles, was uns so herunterzieht, was uns fertig macht und was uns damit mit der Not beherrscht. Und ich glaube, wenn ihr in euer Leben hineinguckt, dann werdet ihr solche Situationen kennen. Dinge, die einen runterziehen. Dinge, die einen den Blick auf Gott verhindern. Wenn ich so im Brunnenschacht drin bin, dann sehe ich oben, wenn es gut läuft, noch so einen kleinen Ausschnitt. Und ich bin unten drin und ich schreie um Hilfe. Ja, und sage, Herr, hilf mir hier heraus. Ich komme nicht alleine aus diesem Schlammloch raus. Ja, also das so, ich denke, das ist ein Bild für die Gergesiter. Die Amoriter waren Bergbewohner, Gipfelbewohner, die Stattlichen, die Ragenden, beredet und wortreich. Ja, die sind mir gleich, da war mir gleich klar, um was es da geht. Ne? Also das sind so die Großen in der Welt, die uns Respekt einflößen. Große Worte haben, beeindrucken. Und ich habe das so an mächtige Menschen gedacht, an Politiker, Professoren, Milliardäre, ne, deren Wort gewichtig ist und die in unser Leben hineinsprechen und uns sagen wollen, wo es lang geht. Der König der Amoriter war der Sihon. Habt ihr wahrscheinlich mal gehört, Sihon, der König der Amoriter. Sihon heißt Ausfeger, Besen, Wegfegender, Niederschlagender, groß und kühn. Und das sind diese Worte, das sind diese Mächte, die uns klein halten wollen, die uns wegfegen wollen in unserem Glauben. Ja, wenn man dann kommt und sagt, hey, ich glaube, dass Gott gut ist, ja, dann kommt diese übermäßige Situation. Ja, also, wie kannst du Gott für gut halten? Guck mal, was in der Welt geschieht. Und das ist doch unlogisch. Wie kann man so dumm sein? Und was? Du glaubst nicht an Evolution? Ja, es ist doch jetzt bewiesen. Alle Welt glaubt daran. Ja, das sind so, man wird weggefegt von seinem Glauben. In 5. Mose 2,24 steht sogar explizit drin, man soll kämpfen. Ne? Macht euch auf, brecht auf, zieht über den Fluss. Sieh, ich habe ihn in eure Hand gegeben. Fang an, nimm es in Besitz. Lass dich in einen Krieg mit ihm ein, wird extra gesagt über diese Amoriter. Dass wir aufstehen und sagen, und ich aber, wir glauben das. Und ich lasse mich nicht überzeugen und ich lasse mich nicht wegfegen von einer neuen Lehrmeinung, die heute kommt, die morgen wieder weg ist. Was haben mir Leute schon alles erzählt? Ne? Einmal sagt ein Arzt zu mir, mit dem ich zusammengearbeitet habe, also Horst, jetzt ist es bewiesen. Ein Professor hat bewiesen, das mit dem Paulus, das war alles ganz anders. Das war nichts anderes als ein geldgieriger Sack, der von den Gemeinden Geld eingeschöpft hat. Der Professor hat es bewiesen. Ja, nun ja, kann man sich anhören, kann man stehen lassen. Ich muss euch sagen, ich habe es stehen gelassen, nicht geglaubt und gesagt, nein, und das glaube ich nicht. Und ich gehe weiter auf dem Weg des Herrn und ich folge ihm nach und ich höre mir an, was Paulus sagt und ich vertraue darauf, dass es von Gott gewirkt ist und dass Gott zu uns spricht durch das, was Paulus zu uns sagt und dass das gute geistliche Wahrheiten sind und nicht von einem Raffzahn irgendwas geschrieben wurde, um den Gemeinden Geld zu entlocken. Ja, das ist einfach nur so ein Beispiel, wie es in meinem Leben war. 5. Mose 2,24. Dann kommt Kanaaniter. Das ist Niederung, Flachland, Unterwerfung, Demütigung. Ne? Alles, was dich demütigt. Alles, was dich demütigt, was dich fertig macht, was dich niederdrückt, was dich unterdrückt. Dann kommen die Perisiter. Bewohner des offenen Landes, zerstreut wohnende Bewohner eines nicht ummauerten Dorfes, kann ich jetzt auch nichts dazu sagen, dann kommen die Heviter. Die Heviter, die sind ja wohl ganz clevere Leute. Dorfbewohner, Dörfler, Mittellandbewohner, Lebendige. Die Heviter, ne? Also wäre mir nicht gleich was dazu eingefallen, aber ich möchte euch zu den Hevitern eine kleine Geschichte erzählen. Denn die Heviter, das waren ganz schlaue Leute, ne? Als Israel nach Kanaan reinkam, kamen eines Tages zu ihnen, also zu den Leitern des Volkes, kamen so ein paar Männer mit so ganz abgerissenen Klamotten. Ja, ganz abgerissene Klamotten, das Brot war knochenhart und trocken, die Esel waren vollkommen abgeschafft. Ja. Und die kamen so, wir sind von ganz weit her, wir würden gerne einen Friedensvertrag mit euch machen. Und sagten die, ja wie, Friedensvertrag? Ja, wir sind schon lange unterwegs, guck, das Brot ist schon ganz trocken und die Klamotten sind schon ganz gerissen, also wir sind ganz weit weg und wir würden gerne einen Friedensvertrag mit dem Volk Israel machen, dass ihr uns in Ruhe lasst, uns nicht bedrängt, uns nicht rausschmeißt. Und das Volk Israel, was hat es gemacht? Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Das Volk Israel hat den Gibbonitern, so hießen die damals, aus Gibea, aus der Stadt, ja, den Gibbonitern, haben die einen Vertrag abgemacht und haben gesagt, okay, mit euch werden wir keinen Krieg führen, ihr dürft hier im Land wohnen bleiben. Weil sie dachten, far, far away, ne? Die kommen irgendwo aus Acapulco. Ja? Und dann stellte sich raus, stimmte gar nicht, ne? Die haben sich extra alte Klamotten angezogen, haben extra altes Brot genommen, extra ausgemergelte Esel genommen, ne, um die auszutricksen. Die haben das Volk Israel ausgetrickst. Die Gibboniter, und das waren Gibboniter, gehörten zum Volk der Heviter. Also die Heviter, die Gibboniter gehörten zum Volk der Heviter. Und die haben also ein scheinbar gutes und vernünftiges Angebot gemacht der Welt, ja, aber das war eigentlich eine Lüge. Also überall, wo die Welt uns ein Angebot macht und sagt, komm, mich kannst du stehen lassen, mich musst du nicht rausschmeißen, da musst du dir keine Gedanken drum machen, ja, das wären so Lügen der Heviter, die, wenn man Gott befragen würde, und das hat das Volk Israel damals nicht getan. Es heißt, aber sie befragten nicht den Herrn. Und deswegen machten sie diesen Friedensvertrag und deswegen sind die Gibboniter niemals vertrieben worden. Ja, damit sind die Heviter nicht vertrieben worden. Und ich habe mir überlegt, was sind denn solche anerkannte Wahrheiten in unserem Leben? Was kann das so sein? Ne? Also mir ist da ganz spontan alles vom Thema Humanismus eingefallen. So, oder wir haben ein Recht auf Gerechtigkeit und respektvollen Umgang. Natürlich, wir haben doch ein Recht drauf, dass man respektvoll mit mir umgeht und dass man mich in Ruhe lässt und dass man mich schützt und so weiter und so weiter, dass mich höflich begrüßt. Und das ist eine Schweinerei, dass der das nicht gemacht hat. Bei allen anderen hat das gemacht, bei mir nicht. Also ich habe doch ein Recht. Und ich glaube, das sind so hevitische, so von den Hevitern, so Botschaften, die in unser Leben so reinsickern, mit denen wir einen Bund machen und die wir immer noch festhalten, obwohl wir eigentlich zum Königreich Gottes gehören. Müsst ihr einfach mal drauf achten. Oder so andere, ne, mit unserem Geld können wir machen, was wir wollen. Mein Geld, mein Reich, ich habe darüber das Sagen. Ja, das sind so Meinungen, die so reinschleichen in unser Leben, womit wir manchmal eben einen Bund machen. Jebusiter, zertreten, niedergetreten, festgetreten, fester Platz, Zertretung. Alles, was uns niedertreten und alles, was uns zerstören möchte. Und ich glaube, da haben wir alle damit zu kämpfen. Sei es Meinungen über dich aus deiner Kindheit, Meinungen über dich von deinen Arbeitskollegen, Meinungen über dich, die du selber hast über dich. Ja, also ganz ein großes Problem, ja, glaube ich tatsächlich, für Gott und im Königreich Gottes ist, wenn ich überzeugt bin, dass ich gar nicht würdig bin. Ja, ich bin ja schuldig, ich bin sündig, ich bin ein Sünder, ich bin schuldig, deswegen verdiene ich gar keinen Segen. Das ist ganz schwierig. Ja, das tritt uns nieder, das macht uns fest, widerspricht dem, was in der Bibel steht. Denn da heißt es, Jesus hat den Segen für uns erworben. Wenn ich aber denke, ich bin gar nicht würdig des Segens, ja, dann habe ich ein Riesenproblem. Dann werde ich immer klein bleiben, zertreten bleiben. Und die Jebusiter, ganz wichtig, ne, die lebten in Jerusalem, der Stadt Gottes, der Ort, an dem der Tempel stehen sollte. Wenn du weiter unter diesem Zertreten bleibst, dann wird kein Jerusalem in dir entstehen können. Kein Tempel Gottes wird aufgebaut werden können oder nicht in dem Maße, wie es Gott sich vorstellt. Und so wie die Feinde damals übermächtig waren, ganz ehrlich, so sind sie es auch heute. Und auch heute können wir das gute Land nicht aus eigener Kraft einnehmen, sondern brauchen die Unterstützung Gottes und ich glaube, und die Unterstützung der Mitgläubigen. Ich denke, dass uns Gott deswegen Gemeinde gegeben hat, dass wir mit Gottes Hilfe und mit der Unterstützung unserer Geschwister das gute Land in unserem Leben einnehmen. Deshalb hat uns Gott den Heiligen Geist gegeben, dass wir gestärkt gegen diese Feinde in unserem Leben ankämpfen, damit das Königreich Gottes in uns deutlich wird. Wir stehen also in einem Konflikt, einem ständigen Konflikt, was von außen auf uns zukommt oder schon in uns reingekommen ist, indem wir es geglaubt haben. Liebe Geschwister, ich wage mal was. Wenn Dinge aus deiner Kindheit dich noch immer niederdrücken und bedrängen, du hattest gar keine Chance als Kind, als diese Wahrheit anzunehmen. Du musstest diese Wahrheit annehmen. Jetzt aber bist du ein Kind Gottes. Und jetzt aber hast du die Kraft und die Macht, aufzustehen und sagen, halt, stopp. Ich breche diese Wahrheiten, die über mich ausgesprochen wurden. Und das Aussprechen ist nicht das Problem, sondern die ich geglaubt habe, als ich Kind war. Versteht ihr, was ich meine? Mir hat man als Kind sehr deutlich gemacht, dass ich nichts wert bin. Und wisst ihr, weil ich Kind war, habe ich diese Aussage wahrgenommen und ich habe sie angenommen. Ich konnte gar nicht anders. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt, ich bin nichts wert. Es ist wirklich wahr. Und ich habe das auch gesehen. Ne? Habe ich den Tee eingegossen, habe ich daneben geleert? Na klar, ich bin nichts wert. Ne? Habe ich mich beworben, habe ich eine Absage gekriegt? Na klar, ich bin ja auch nichts wert. So, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, also, aber es war tatsächlich bei mir so. So, und jetzt irgendwann musste ich hinstehen und musste sagen, das stimmt, ich habe es geglaubt. Blieb mir als Kind auch nichts anderes übrig. Jetzt aber zertrete ich diese Wahrheit und sage, es ist keine Wahrheit, es ist eine Lüge. Und ich zerbreche diese Lüge und sage, Gott sagt, ich habe dich nicht verworfen, sondern ich habe dich erwählt. Erwählung ist das Gegenteil von Verworfensein. Und egal, wer dich verworfen hat und was du dann angenommen und geglaubt hast, egal, Gott hat dich erwählt und hat gesagt, und du bist die Person, in der ich mein Heiligtum aufbaue. Du bist die Person, du bist der Ort Gottes, du bist der Tempel Gottes, aus dem mein Wohlgeruch aufsteigt zum Himmel. Du bist das Licht, du bist ein Licht für die Welt. Und das, glaube ich, das ist wichtig. Auf die Art und Weise, durch den Glauben, durch das gläubige Annehmen, das Vertrauen, das der Werner am Anfang geschildert hat, durch das Vertrauen, das gläubige Annehmen der Verheißungen, die uns versprochen, die uns zugesagt sind, durch den Tod oder mit dem Tod Jesu. Und aus diesem Grunde habe ich diese Losteile verteilt. Und da sind ja nicht nur leere Blätter, sondern da stehen Verheißungen drauf. Da stehen Wahrheiten drauf. Ja, und ich habe dafür gebetet, dass jeder die kriegt, die er braucht. ja, möge Gott es so schenken. Möchte euch ein paar Zusagen, ein paar Beispiele nennen. Wir haben die Zusage, dass Gott uns nie verlässt, dass er immer für uns ist. Er ist immer für uns. Und selbst wenn du auf Abwegen gehst, wenn du das verlorene Schaf bist, dann ist Gott trotzdem für dich und er geht dir nach. Er lässt die 99 allein, um dir nachzugehen. Nicht, weil du so ein toller Typ bist, ja, weil du so wahnsinnig geistlich bist, ganz im Gegenteil. Weil du die Herde verlassen hast, weil du ein verlorenes Schaf bist, deswegen geht er dir nach. Und er ist gut und er ist wohlwollend uns und unseren Kindern gegenüber. Wenn du gläubig bist, dann fließt ein Segen über dich. Und dieser Segen breitet sich auf deine Kinder und auf deine Kindeskinder und auf deine Schwiegerkinder, alle miteinander, er breitet sich aus. Das ist Verheißung Gottes. Es geht immer weiter. Er ist unser Arzt. Er ist unser Arzt. Und wir können zu ihm hingehen und er ist unsere Hilfe und unser Arzt. Er ist derjenige, der unsere Seele heilt. Bei ihm wird unsere Seele geheilt. Wir haben die feste Zusage, dass seelische Verletzungen bei ihm geheilt werden. Wir sind eingepflanzt in das Königreich Gottes und wir haben dort ein Bürgerrecht. Man weiß heutzutage gar nicht mehr, wenn man in Deutschland so lebt, ne, als Deutscher in Deutschland lebt, dann spürt man gar nicht mehr, was es bedeutet, Bürgerrecht zu sein. Ein Bürger, einer, der das Recht hat, der hat das Recht, dieses Gericht anzurufen. Der hat das Recht, um Gerechtigkeit zu bitten und zu bekommen, weil er Bürger dieses Landes ist. Und so geht es immer weiter. Und diese Verheißungen, die ich jetzt zum Beispiel ausgeteilt oder die Werner ausgeteilt hat, diese Verheißungen, sie zu besitzen, sie zu bewohnen, das ist unser Vorrecht. Das ist unsere Aufgabe und das ist meiner Meinung nach die Art und Weise, wie wir Gott am meisten verehren. Wisst ihr, dem Volk Gottes wurde damals im Alten Testament im Psalm 105 was versprochen. Dir will ich das Land Kanaan geben. Ich habe es ausschließlich euch zum Erbbesitz bestimmt. Wieder, ich rede nicht politisch, ich rede geistlich. Und genau das gilt für dich und mich. Dieses Land, diese Verheißungen, dieses Königreich Gottes ist uns bestimmt worden von Gott. Und niemand hat das Recht, uns zu verdrängen. Niemand hat das Recht, es zu besetzen. Es ist unser Anteil und unser Erbe. Und diese feste Zusage, das ist eine Garantie von Gott, dass wir ein gutes Land bekommen, ein Land, welches uns ernährt und reifen lässt. Und ich möchte einfach ermutigen, lasst uns im Glauben vorangehen gegen jeden Riesen, gegen jeden Herabzieher, gegen jeden Bedränger. Gott ist auf unserer Seite. Und so wie es damals mit ihm möglich war, das gute Land einzunehmen, so ist es auch heute mit ihm möglich, das gute Land einzunehmen. Es ist möglich, diese Verheißungen einzunehmen, darin zu leben und zu wohnen. Es ist möglich, gegen alle Erziehung, gegen alle persönlichen Erlebnisse ein Leben im Sieg zu leben. Und wisst ihr, das ist auch egal, wie die geistliche Großwetterlage im Augenblick in Deutschland ist. Das ist egal, wie es gerade zugeht in der geistlichen Welt in Deutschland. Dir und mir ist ein Leben in diesem guten Land, ein Leben im Sieg, ein Leben in den Verheißungen zugesprochen. Es ist ausschließlich euch zum Erbbesitz, zum Losteilbesitz bestimmt. Und es gibt auch diesen Spruch, ihr kennt den wahrscheinlich, ne? Werden wir niedergeschlagen? Und das werden wir. Manchmal kommt man unter die Räder ohne Schuld, Mitschuld? Werden wir niedergeschlagen? Was machen wir dann? Wir stehen auf, richten unsere Krone und gehen weiter. Halleluja. Amen. Genau.